Selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Band läuft. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zum dritten Mal auf Sendung. Und als allererstes möchte ich meine liebe Kollegin Nadine begrüßen. Hallo Nadine.
Hallo Jürgen.
Oh, schön. Ich freue mich drauf, mit dir, Nadine, gleich voll reinzuspringen, wenn du einverstanden bist.
Ja.
Ein Element unseres Podcasts hier ist ja der Überraschungseffekt. Also du weißt nicht so genau, was ich mitgebracht habe und ich weiß nicht so genau, was du mitgebracht hast, was die ganze Sache ja auch schon ein bisschen aufregend macht.
Ja, absolut.
Ich habe einen Fall mitgebracht heute mal, den ich gerne in aller Kürze mit dir, also dir skizzieren möchte und bin gespannt, wie deine systemische, hypnosystemische Brille da drauf ist. Ja?
Mhm.
Okay.
Überraschung.
Stell dir vor, es geht um eine Einzelberatung, um ein Coaching.
Mhm.
Eine junge Frau, die in einem relativ schwierigen Kontext eine Stationsleitung übernommen hat. Letzten Endes als Stellvertretung. Gleichzeitig ist gerade die eigentliche Stationsleitung gar nicht da und man weiß auch nicht, ob sie jemals zurückkommen wird. Sie arbeitet da in einem Team und sie ist da auch eine relativ junge Führungskraft. Und das sind, wie so oft, alte Häsinnen und Hasen da, die natürlich wissen, wie es geht. Und diese junge Frau ist aber sehr engagiert und die möchte ihre Führungsrolle da auch ausüben und stößt aber da bei der ein oder anderen Mitarbeiterin ziemlich auf Granit.
Mhm.
Ja, also die, das ist jetzt sehr freundlich ausgedrückt noch, weil sie tatsächlich zum Teil wirklich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, sehr unangemessen behandelt wird und abgeblockt wird in ihren Bestrebungen, Dinge anzusprechen, die halt inhaltlich angesprochen werden müssen.
Mhm.
Und mit dem Thema war sie das letzte Mal bei mir im Coaching und da ist auch eine ziemliche Verzweiflung bei ihr da, weil sie einfach, ne, im Idealfall, in der idealen Welt haben wir Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die lassen sich ansprechen und die reagieren vernünftig auf das, was ihnen ihre Leitungskräfte sagen. Ist aber keine ideale Welt da draußen. Und insofern kriegt sie aggressives Verhalten präsentiert, bis hin zu Kommunikationsverweigerung auf Dinge, die sie inhaltlich einfach thematisieren will und muss aus ihrer Sicht. Und obendrein sagt sie, dass sie das auch jüngeren Kolleginnen gegenüber tut, die dann auch sehr verständlich darauf reagieren. Aber es gibt speziell eine Mitarbeiterin, die sie da voll auflaufen lässt. Ja?
Mhm.
Und die aber auch dann ordentlich Stimmung im Team macht und gegen sie wettert. Also die ganze Palette, was man so als Führungskraft manchmal erleben kann. Und wir haben erst diese Woche an diesem Thema gearbeitet. Und mich würde einfach interessieren, im Grunde genommen ist auch eine Suche für mich danach, gibt es etwas, was ich übersehe da oder welche Fragen würdest du da reinbringen? Wie schaust du da drauf?
Also ich würde gerne nochmal deine Fragestellung, du willst erstmal nur, wie schaue ich da drauf oder hast du eine konkrete Fragestellung?
Mhm. Ja, okay. Also, sagen wir mal so, ich finde ist gut, dass du mich da nochmal einlädst. Ich finde dieses Motiv, dass Führungskräfte, ne, wir reden in Führungskräfteseminaren immer über Kommunikationstechniken und wie kritisiere ich richtig und heikle Gesprächsführung und so weiter und so fort. Was ich in der Realität erlebe, ist, dass sich in bestimmten Kontexten Mitarbeiter überhaupt nicht auf dieses Spiel einlassen, ja, sondern in eine Art von Verweigerung gehen, überhaupt ansprechbar zu werden für Führung. Und natürlich, ne, wenn man dann das System erkundet und die Kontexte, dann kriegt man mit, dass es auch ein Stück weit gestützt wird, ne, von den Kontexten von außerhalb. Und ich denke mir, wow, in was für Situationen Führungskräfte manchmal reingeraten können. Die werden aufgefordert und eingeladen zu führen, bekommen dann aber keine Rückendeckung aus der Organisation und stehen dann manchmal wirklich mit kurzer Hose Schießgewehr da und Ja, und haben dann richtig große Fragezeichen, ne? Wie kann ich hier noch vernünftig führen? Und im Grunde ist es ein bisschen an dich die Frage, ob du solche Situationen auch kennst, wo tatsächlich diese Ideale von Führung versagen und wie man sonst so drauf blicken kann auf diese Thematik.
Okay, verstanden. Also ich sag mal, was so spontan auftaucht, ne? Also ein so ganz starker Gedanke bei mir ist gerade, Kommunikation funktioniert ja eigentlich nur, wenn irgendeine Basis an Beziehung gelegt ist, die nicht qua Rolle einfach da ist. Also könnte man denken, hier gibt es die Mitarbeiterrolle, hier gibt es die Führungsrolle, da ist ja eine Beziehung vordefiniert. Das würde ich so nicht erleben. Also da gibt es ein Organigramm oder es gibt eine Rollenstruktur. Das heißt aber nicht auf der zwischenmenschlichen Ebene, dass es bereits eine Beziehung gibt. Und in der Konstellation, die du beschrieben hast, wäre meine Hypothese, dass es keine tragfähige Beziehung zwischen Führung und Mitarbeitenden oder stellvertretender Stationsleitung und Mitarbeitenden gibt aktuell möglicherweise aus dieser Altersgeschichte, ne, also dass eine gewisse Ordnung nicht aus der Sicht der Mitarbeitenden nicht eingehalten ist oder wie auch immer. Das heißt, die Akzeptanz dieser Beziehungsebene, die offiziell durch die Rollen vorgegeben ist, wäre in meiner Perspektive nicht vorhanden und damit keine Ebene für Kommunikation.
Absolut.
Also, ne,
Ja.
also das heißt ja so, wenn die Mitarbeitenden das nicht zulassen. Kommunikation funktioniert nicht einseitig in meiner Welt.
Ja,
Also wenn der
ja.
andere sie nicht zulässt, dann kann man im Kopfstand kommunizieren sozusagen. Also das wäre so ein Punkt. Man hat von außen und auch als Organisation häufig die Idee, da setze ich doch da jemand rein, einfach rein, dann gibt es doch Führung und dann funktioniert das schon. Das wäre nicht mein Erleben, ne? Sondern es ist immer wieder Pionierarbeit. Erstmal Beziehungsebenen zu schaffen, die dann Führungsarbeit überhaupt möglich machen. Die Rolle allein würde nicht reichen.
Genau, und wenn ich damit dazukommen darf, um dir noch ein bisschen Futter zu geben für deine Überlegung, weil das trifft es genau, was du sagst. Es ist obendrein so, dass es auf der Beziehungsebene offenbar eine massive Störung gibt in Richtung keine Würdigung, keine Wertschätzung für diese jüngere Person, für diese jüngere Führungskraft, sondern im Gegenteil massive Abwertung. Ja, du kannst es nicht und du bist viel zu bescheuert irgendwie. Also ich übertreibe jetzt sicherlich, aber nicht viel, nicht viel. Ja, also da ist auch eine hohe Geringschätzung auf der Beziehungsebene da. Und das ist natürlich eine unglaublich schlechte Voraussetzung, dann überhaupt über inhaltliche Themen ins Gespräch kommen zu können.
Ganz genau. Also das wäre ja jetzt vielleicht nur also du hast es Störung genannt, ne? Das wäre jetzt so die aktuelle Situation, wie Beziehung gerade funktioniert. Das wäre ja auch schon eine Form von Beziehung, nämlich eine gestörte Beziehung, in der Abwertungen Vorrang haben, sozusagen. Das ist ja
Ja.
nicht keine Beziehung, sondern es ist eine destruktive Form von Beziehung, die halt Führungsarbeit nicht möglich macht. Und die Frage wäre jetzt, wenn wir aus hypnosystemischer Sicht drauf gucken, wofür macht es Sinn, dass diese Abwertungen tatsächlich Raum haben? Ne? Oder wofür stehen die? Was versuchen die, wenn wir jetzt mal ganz ohne Emotion da drauf gucken, was versuchen die zu bewahren? Ne? Und da wären so erste Hypothesen von, die Mitarbeitenden fühlen sich vielleicht selbst auch in ihrer Kompetenz nicht gesehen, und werten dann das andere ab, um die eigene Aufwertung wieder hinzubekommen, ne? Also, dass es eigentlich nicht um die Person geht, sondern es ist die Person der stellvertretenden Stationsleitung ist Projektionsfläche für die eigene Instabilität, ne? Also ich werde selber in meiner Kompetenz nicht gesehen und jetzt kommt hier eine jüngere Person, die mir jetzt auch noch sagen will, wie es läuft, ne? So. Und das ist natürlich eine wunderbare Bühne dann für einen Konflikt. Und wenn man vielleicht also wenn es sozusagen eine Stimme geben würde, die sprechen würde im Hintergrund zu diesem äußeren sichtbaren Verhalten, wäre das vielleicht einfach, ich werde ja gar nicht gesehen in meiner Kompetenz. Ne? Wo bin ich denn hier? Ich habe doch auch was zu bieten. Ne? Ich kann doch hier was liefern. Ich kann doch nützlich oder ich kann doch hilfreich sein. So. Ja. Also es wäre eine Hypothese dazu.
Ja. Ja, ja, und ich habe die Vermutung, Nadine, dass du sozusagen, du hast ja gerade reingebracht, systemisch gesehen, ne, dass dieser Konflikt zwischen den beiden möglicherweise zumindest auch für die eine Person, vielleicht ja sogar für das ganze System, irgendeine Funktion erfüllt. Das wäre ja so unsere klassische systemische Draufsicht, ne? Weg von dem individuellen Verhalten auf die Funktion innerhalb des Systems. Könntest du dazu noch was sagen? Was könnte deiner Erfahrung nach, was könnten solche Bedingungen sein, für die ein solcher Konflikt auch in einem System Sinn macht?
Naja, also in Organisationen gibt es ja manchmal auch aus übergeordneter Ebene Geschäftsführung, Management, so Ideen von, und das schwingt dann auf anderen Ebenen mit, von wir müssen uns verjüngen, wir brauchen mehr Innovation, wir brauchen noch mal mehr Leidenschaft und Energie, das, was wir bisher haben, das soll nicht mehr sein, ne? Oder das, also so dieses haben wir doch immer schon gemacht, das so kommen wir nicht weiter. Also schon übergeordnet gibt es häufig sowas wie Botschaften in System, wo die erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgewertet werden. Also weil sie sich zu diesem Teil, nämlich innovativ sein, jünger sein, es nicht so machen, wie sie es bisher gemacht haben, eben nicht immer dazu zählen, weil sie sagen, aber was haben wir denn bisher gemacht? Das war doch auch gut und hilfreich und wir haben hier einen tollen Job gemacht und wir haben uns engagiert. Und wenn es solche Phänomene gibt oder sagen wir mal Ansätze, die Management oder Geschäftsführung mit in eine Organisation bringen, dann kann das natürlich sich auf Führungsverhältnisse auswirken. Weil im Prinzip ist das ja dann nur die Operationalisierung einer Idee, die dann ein Phänomen sichtbar macht in den Emotionen der Beteiligten. Ja. Ja. Jetzt kenne ich das in dieser Organisation nicht. Ich kenne das in Klinikbereichen zum Beispiel oder ich kenne eine Pflegefachschule, die ich berate, auch in der Supervision. Da ist es so, dass die ja zusätzlich sehr stark immer mit Defiziten dealen müssen. Also die sind permanent im Defizit Personal, Ressource, Finanzen und so weiter. Also gehen eigentlich auch damit immer an ihre Grenze. Das heißt, hier wird jetzt eine junge Frau vielleicht auch aus der Not heraus in diese Position, aus dem Defizit heraus in diese Position gesetzt. Die Mitarbeitenden sind möglicherweise selber, weil sie in diesem Feld von Defizit sind, auch an ihrer Grenze. Und, ne, und jetzt kommt vielleicht noch eine Abwertung, eine erlebte Abwertung. Das ist keine objektive Abwertung, ne, eine erlebte Abwertung aus der Organisation dazu. Und die Mitarbeitenden fühlen sich in ihrer Erfahrung oder langjährigen Erfahrung nicht gesehen. Ne? Also ich könnte mir so ein Gemengelage auch gut vorstellen in so einem Kontext. Ne?
Ja, absolut. Klingt für mich auch sehr plausibel, wie du das beschreibst und passend zu dieser Situation. Nadine, jetzt habe ich diese junge Frau im Coaching und ja, wir werden noch ein paar Sitzungen haben und ein paar Runden miteinander drehen. Was würdest du, wie würdest du versuchen, diese junge Frau ja, zu unterstützen? Was wäre dein Ansatz? Was wäre deine Blickrichtung? Es ist auf jeden Fall kein Weg für diese junge Frau, zumindest sehe ich den momentan nicht, mehr Unterstützung zu kriegen oder zu werben von seitens ihrer eigenen Führungskraft, sondern es fühlt sich eher so an, wie sie ist mit dieser Situation ein Stück weit allein. Mhm. Und das kommuniziert sie mir auch so. Sie hat ein bisschen Sorge, dass sie verheizt wird. Es gibt Hinweise darauf, dass es genau der Fall ist. Ja, aus Personalknappheit und so weiter, wie du es gerade skizziert hast. Und gleichzeitig ist sie aber noch nicht an dem Punkt, dass sie den Bettel hinschmeißen will, sondern sie versucht immer noch irgendwie konstruktiv, einen konstruktiven Umgang damit zu finden. Mhm. Wie würdest du, ja, jetzt mit diesen wenigen Informationen natürlich, aber wie würdest du vielleicht hingehen an diese Situation, drangehen? Mhm.
Also mir fällt irgendwie spontan natürlich das Restriktionsmodell ein. Ne? Also die Idee ist ja, was ist so sozusagen ihr gewünschtes Ziel, worauf sie nicht komplett Einfluss hat, das wäre ja Sehnsuchtsziel, an dem können wir möglicherweise nicht arbeiten. Ne? Also, dass alle Mitarbeitenden jetzt total kooperativ, konstruktiv und auch Führung sie unterstützen wird, das wäre die ideale Welt, hast du schon gesagt, die ideale Welt. Ne? Erlebt sie da nicht, wird wahrscheinlich so auch nicht passieren. Ne? Das ist immer so der Wunsch, dass die anderen sich doch bitte ändern. Daran können wir im Coaching nicht arbeiten. Deswegen wäre die Frage, was sind die Restriktionen? Ich erlebe jetzt hier oder in deiner Beschreibung sind es ja schon mehrere, ne? Keine Unterstützung von Leitungen, keine Offenheit von Mitarbeitenden oder teilweise sogar massive Gegenwehr von einer Mitarbeiterin. Und die Frage wäre, wie kann sie einen Umgang mit der Situation finden im Umgang mit diesen Restriktionen? Also was wäre jetzt ihr zweitbestes Ziel, wenn es nicht heißt, wir erreichen die ideale Welt?
Ja.
Ja, mit ja. Was kann sie, ne, mit welchem Plan B sozusagen, ne, könnte sie arbeiten, dass sie trotzdem sich wirksam erlebt und aber auch weiß, ne, vieles liegt gar nicht in ihrer Hand. Ja. Das wäre so der eine Punkt.
Ja.
Dann habe ich noch einen Gedanken, also oder sogar zwei. Ich sage zwei Sätze nochmal. Ich sage zwei Sätze, die ich genau aus diesen Kontexten, die ich dort sehr deutlich sage und vielleicht sogar ein bisschen provokativ. Einer dieser Sätze heißt, es kommt niemand und rettet sie. Ja, es wird niemand kommen und sie retten. Die Idee dabei ist, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen provokativ, ist aber einfach eher als Klarheit gemeint, dass sie eigentlich auf ihre Eigenverantwortung zurückversetzt ist. Es gibt von Leitung kein Background, ne? Und es gibt auch von Mitarbeitern jetzt hier keine Unterstützung. Also das heißt, die Frage ist, wie geht sie verantwortlich, ne, mit sich und ihren Ressourcen und mit ihren Zielen um? Das wäre so ein Punkt. Also ich sage das auch sehr klar, weil manchmal könnte auch der Coach als Retter genommen werden,
ne?
Aus dieser Situation, genau. Ne, also es wird niemand kommen und sie retten. Und das klärt auch dann diese Beziehung noch mal ganz kurz, ne, zwischen Coach und Klientin. Auch ich kann dich nicht retten, ne, sozusagen. Und das Zweite, wir können andere nicht verändern. Ne? Wir werden niemand anderen verändern können. Und deswegen wäre hier an dieser Stelle möglicherweise noch mal so ein Szenario aufzumachen, zu sagen, was ist meine Wirklichkeit und was ist die Wirklichkeit des anderen? Und gibt es, also zum Beispiel dieser Mitarbeiterin, die so maximal interveniert da auch, und gibt es irgendeine Kooperationsmöglichkeit unter Beibehaltung der Unterschiedlichkeit dieser Wirklichkeiten? Das klingt jetzt ein bisschen komplex, gemeint ist, ne, wenn sie bei ihrer idealen Welt bleibt, wie sie es doch gerne hätte und sich auch ne, mit Engagement da reinstürzt und gleichzeitig sie anerkennt, dass die Perspektive der Mitarbeiterin eine andere ist, gibt es unter Aufrechterhaltung der Unterschiedlichkeit trotzdem irgendwo eine Insel oder eine Bühne, wo sie kooperieren könnten? Ne?
Ja, ja. Danke dir, Nadine. Waren ganz spannende Anregungen dabei. Speziell auch nochmal der Hinweis auf das Restriktionsmodell und auf Champignons zweiter Wahl, ne? Wie wir mit nur systemischen Arbeiten ja immer wieder mal sagen. Was sind Ihre Champignons zweiter Wahl? Ja, und das nochmal ein Stückchen rauszuarbeiten bei aller Würdigung, ne? Dafür, dass Sie eben leider die Champignons erster Wahl vermutlich nicht kriegen kann, ne? In diesem Kontext. Und das dann ein Stück raus zu kristallisieren. Vielen Dank, lieber Nadine. Ich gebe Reichert hier raus aus dieser Fallarbeit. Habe jetzt schon wieder Ideen, wie ich in das nächste Coaching einsteigen kann. Ja, und jetzt bin ich ganz gespannt, was du heute mitgebracht hast.
Grundlagen der systemischen und hypnosystemischen Beratung.
Okay, ich würde ganz gerne mit dir über den lösungsorientierten Ansatz von Steve DeShazer sprechen.
Okay.
Und zwar vielleicht in einer kritischen Würdigung.
Ja, unbedingt.
Also, ne, ich glaube, man kann da sehr viel, sehr, sehr anerkennende Worte dazu finden und Ja, ja, auch sehr prägende, wie soll ich sagen, sehr prägende Erkenntnisse für die ganze systemische Arbeit, die in diesem lösungsorientierten Ansatz drinstecken. Und gleichzeitig ist so in meinem Kopf so die Fragestellung, ist es das? Also ist das ausschließlich und so konsequent fokussiert zu bleiben auf die Lösung? Ich sage ganz kurz, was mein Bauchschmerz damit ist, und dann bin ich sehr gespannt über deine Gedanken. Wenn wir Klienten haben mit einem hohen Leidensdruck, dann ist so diese Sehnsucht oder also so fast wie eine Not über ihre Problematik mit ihren Auswirkungen, mit all ihren Facetten zu sprechen zu dürfen, und es erzählen zu können, eine relativ hoch, erlebe ich so, ne? Und wenn wir frühzeitig in lösungsorientierte Fragen gehen, da erlebe ich oft so ein Gap. Also so ein Gap zwischen, ne, diesem Wahrnehmen dieser Not und schon rüber wandern in Richtung Lösungsorientierung. Das vielleicht mal so als, ne, was ist so mein Hintergrund, wieso ich diese Fragestellung. Also, kritische Würdigung des lösungsorientierten Ansatzes.
Jawohl, jawohl, toll. Ah, ich finde, das Thema merke ich gleich, wie so Energie in mich reinkommt. Ja, ich fange mal bei der Würdigung an. Ja, obwohl mein Blick zwischenzeitlich auch eher ein kritischer ist auf die reine Lehre der Lösungsorientierung. Aber ich fange mit der Würdigung an, weil ich glaube, wir können das Phänomen lösungsorientiert, ressourcenorientiertes Arbeiten nur verstehen, wenn wir es geschichtlich einordnen. Was der Steve DeShazer gemacht hat, war, finde ich, in einer Zeit, in der unsere Psychologie vor allen Dingen defizitorientiert war, sprich voller Beschreibungen darüber, was Menschen nicht können und welche psychischen Krankheiten sie haben können und hochdifferenzierte Beschreibungen dieser Defizite, ja, durch ganze Kataloge und der Blick der Psychologen dadurch natürlich auch in bestimmte Richtungen gelenkt wurde, dass er in so einer Zeit, ich weiß jetzt nicht, ob er der Einzige war, aber er war sicherlich ein Pionier in dieser positiven Psychologieentwicklung, dass er den Blick konsequent auf die Ressourcen der Menschen gerichtet hat. Und darauf bestanden hat, dass jeder, egal wo er unterwegs, er oder sie unterwegs ist, solche Ressourcen hat und dass es enorm wichtig ist, diese wieder zu aktivieren, die vielleicht, weil sie möglicherweise da sind, aber nicht aktiv sind. Ja, das ist ja das Phänomenale in unserem Geist. Es können Ressourcen da sein, aber wir rufen sie nicht ab. Also wir finden keinen Zugang dazu. Als wären sie im Keller irgendwo eingesperrt in einem Raum, wo wir den Schlüssel verloren haben. Der Raum ist da, der Schlüssel ist auch irgendwo, aber wir finden den Zugang nicht. Und das war, finde ich, phänomenal, dass er davon ausgegangen ist, die Menschen bringen Ressourcen mit, egal wie sie gerade leiden, und dass es in der lösungsressourcenorientierten Arbeit darum geht, diese Ressourcen wieder wachzurufen. Also eine klare Würdigung an dieser Stelle. Ja, wie guckst du drauf an dieser Stelle der Würdigung, Nadine, bevor wir auch sicherlich zum Kritischen noch kommen müssten?
Ja, genau. Also genauso wie du auch, ne? Ich glaube, in der Zeit, wo Diagnosen Vorrang hatten und sozusagen sehr defizitär, also Krankheitsbilder beschrieben worden sind und dass damit die Menschen oder die Patienten in diesem Kontext ja auch sofort auch so ein Label hatten, ne, von Dysfunktionalität, ist natürlich dieser lösungsorientierte Ansatz auch für jeden Patienten eine ganz andere Würdigung, weil ihnen bei aller Dysfunktionalität immer auch eine Funktionalität zugesprochen worden ist, ne?
Ich hatte erst diese Woche eine Supervision mit Sozialarbeiterinnen und es ist deutlich geworden, dass sozusagen der Kontext, also dieses ganze Thema Jugendhilfe, Sozialarbeit, ein defizitorientiertes System ist, wo von Anfang an Klienten defizitär beschrieben werden müssen, um überhaupt dann von dem wirtschaftlichen Aspekt her Gelder freigegeben werden, damit diese Klientinnen Hilfe erfahren. Also wir haben von Anfang an eine sozusagen Aufmerksamkeitsfokussierung, hypnosystemisch gesprochen, auf Defizite. Und wir sind an den Punkt gekommen, wo klar geworden ist, was macht es mit den Klientinnen, aber auch vor allen Dingen, was macht es mit den Sozialarbeiterinnen? Die Metaprogrammierung dahinter ist sofort eine defizitäre. Für Ressourcen sozusagen basierte Interviews ist überhaupt keine Zeit mehr, weil man schon so viel Zeit damit verbringt, die Defizite irgendwie in Dokumentationen zu verfassen. Und wir sind ganz klar drauf gestoßen, wie sich das auf die weitere Zusammenarbeit auch auswirkt, nämlich äußerst ungünstig. Äußerst ungünstig, kann man nur sagen. Und dann nochmal die Würdigung für diesen ressourcenorientierten Blick. Absolut stark und eine heroische Tat, könnte man sagen, den gegen Widerstände, glaube ich auch, ne, durchaus sehr konsequent vertreten zu haben.
Mhm. Ja.
Aber lass uns doch vielleicht auch mal auf, du sagtest ja eine kritische Würdigung, was wäre dein, du hast vorhin einen Aspekt genannt, ja, den sehe ich auch, dass Menschen, die unter großem Leidensdruck stehen, sich vielleicht gar nicht ausreichend abgeholt fühlen, ne? Wenn wir zu schnell auf, naja, schauen Sie doch hier, haben Sie doch Ressourcen, bla bla bla. Mhm. Das ist sicherlich ein ganz großer Faktor. Was würdest du sagen, was ist aus deiner Sicht noch kritisch zu sehen an der reinen Lehre der Lösungsorientierung?
Ich glaube, dass diese Idee von Hypothesenbildung nicht möglich ist, wenn wir ausschließlich lösungsorientiert draufschauen. Also dieser Gedanke, ich brauche erstmal irgendeine Idee von dem Problemnetzwerk, ne, würden wir es hypnosystemisch nennen, ne, um dann so einen Tanz zu veranstalten zwischen Problem und Lösungsnetzwerk, ne, und da auch dann eine Verknüpfung herzustellen, braucht auch eine gewisse Idee davon, wie dieses Problemnetzwerk funktioniert, um auch Hypothesen und dann möglicherweise auch günstige oder hilfreiche Fragestellungen für das Lösungsnetzwerk zu produzieren. Und da wäre auch mein Bauchschmerz auch als Coach, ne, oder Beraterin, dass ich ansonsten vielleicht so ein bisschen an dem Klienten vorbei Hypothesen oder auch Fragen entwickle.
Mir kommt gerade ein Satz von Steve DeShazer in den Sinn. Der war ja Ausdruck seiner Lösungsorientierung. Problem talks creates problems and solution talks create solutions. Ja? Das war ja sein Mantra. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt rein, weil hier haben wir es mit einer absoluten Wahrheit zu tun. Ja? Also das ist so, gell? Also reden wir nicht drüber. Problemgespräche erzeugen Probleme und Lösungsgespräche erzeugen Lösungen. Und jetzt finde ich, und das ist ein sehr fundamentales Problem in unserem Denken, deswegen hole ich das jetzt gerne mit rein, jetzt haben wir eine absolute Wahrheit und die Gegenwahrheit, also die Geschwisterwahrheit sozusagen, wird vollkommen ausgeblendet. Nämlich systemisch gesehen könnte man genauso gut sagen, ich habe hier ein Problemmuster und dieses Problemmuster ist, das läuft unwillkürlich ab. Ja? Läuft unwillkürlich ab, es geschieht ganz unwillkürlich, aber es gibt noch überhaupt kein Verständnis davon, was da genau eigentlich alles abläuft. Und ich habe Erfahrungen gemacht, dass wenn ich mit einem System oder mit einem Klienten darüber spreche, wie genau wird dieses Problemmuster denn überhaupt erzeugt? Was sind die Faktoren innen, was sind sie außen? Dass die Reflexion über das Problemmuster, natürlich ist es ein Problem-Talk im Sinne der Chasers'schen Definition, aber dass dadurch eine Reflexionsebene entsteht, ich bekomme mit, das sind die Muster, die ständig ablaufen. Und wenn ich dieses Verständnis mal habe, kann das Problemmuster gar nicht mehr in unverminderter Härte ablaufen. Also wird deutlich, nein, diese absolute Wahrheit, wir brauchen immer, und das meine ich auch in Bezug auf andere Bereiche, wenn wir absolute Wahrheiten hören, finde ich, ist es Zeit, sich zu überlegen, wie schaut die Gegenposition aus und könnte die nicht auch nützliche Impulse bereithalten?
Ja, also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also diese absolute Wahrheit, ich dachte gerade eben, ne, wo stimmt sie eben auch nicht, ne? Also so, sich das immer gleich wieder zu fragen. Ja. Ne? Mhm.
Also Nadine, ich muss sagen, ich bin total begeistert von der Frage, die du heute mit reingebracht hast und kann nur nochmal sagen, schalten Sie wieder ein oder Fortsetzung folgt, du weißt, was ich meine, ja? So, weil das Thema ist sicherlich noch tiefer, als wir gerade berühren konnten, aber ich finde, wir haben einen ganz guten Aufschlag hingekriegt, oder? Was meinst du?
Genau, auf jeden Fall. Was meinst du denn, was so griffige Takeaways wären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Takeaways.
Dein Restriktionsmodell. Menschen kommen mit Sehnsuchtszielen in die Beratung, von denen man dann manchmal feststellen muss leider, dass die sehr schwer zu erreichen sind, wenn nicht sogar unmöglich. Und wenn wir uns auf diese Ziele einlassen würden, würde die Beratung schräg verlaufen, ungünstig verlaufen. Also kann es sein, dass wir an bestimmten Stellen das Würdigen wäre wichtig, auch im Restriktionsmodell des Sehnsuchtsziels, bei gleichzeitigem Versuch, ein neues Ziel zu akquirieren, das Ziel zweiter Wahl oder Champions zweiter Wahl. Das ist nicht mal als Abwertung gemeint, sondern nur, dass es einen Auftrag erstmal braucht für dieses Ziel der zweiten Wahl und dass wir das als Beraterinnen im Kopf behalten sollten und uns nicht so früh auf die Fährte dieses Sehnsuchtsziels quasi verstricken sollten. So würde ich das Restriktionsmodell kurz zusammenfassen. Und dein Takeaway oder eines deiner Takeaways, die du mitgeben würdest gerne?
Ja, ich würde gerne nochmal auf dieses Bild, das ist mir immer sehr wichtig, zurückkommen, gerade wenn Menschen in defizitären Kontexten arbeiten und versuchen doch so sehr ihre Welt, ihre Umgebung, ihren Kontext oder auch andere Menschen zu verändern, würde ich gerne diesen Impuls mitgeben, gibt es Kooperationsmöglichkeit auch bei bleibender Unterschiedlichkeit? Sich diesen Gedanken vorzunehmen, ne? Also welche oder vielleicht sogar noch ein bisschen proaktiver, welche Kooperationsmöglichkeit gibt es bei bleibender Unterschiedlichkeit?
Ja, und zu deinem Thema, ne, mit der lösungsorientierten Arbeit, mir ist gerade noch mal so bewusst geworden, wie kostbar der ressourcenorientierte Ansatz ist, ne, welchen Schatz er beinhaltet, dass wir Menschen wirklich dabei begleiten können, ihre verschütteten und verloren geglaubten Ressourcen wieder zu aktivieren. Und da sind wir total tief im hypnosystemischen Arbeiten auch drin. Energy flows where attention goes. Ich helfe meinem Gegenüber dabei, wieder mit kraftvollen Ressourcen in Kontakt zu kommen. Und doch auch zu verstehen, dass es keine absolute Wahrheit ist, dass die reine Ressourcenorientierung auch wieder zu einseitig wäre. Ja, wir plädieren, glaube ich, für Balance von Werten, immer wieder in der Lage zu sein, auch hin und her zu wechseln. Ne? Und dass Problem Talk auch Solutions generieren kann, wenn man mit der richtigen Haltung dran geht. Ne? Nicht analytisch, sondern eher im Sinne von Muster irritierend. So, würde ich mal sagen.
Ja, sehr schön.
Ja. Sehr schön. Nadine, ich weiß, dass es dir auch ein totales Herzensanliegen ist. Du hast da so viel Energie und Zeit schon auch investiert in unsere gemeinsame Weiterbildung. Wir bilden ja zusammen Coaches aus im Systemischen. Und vielleicht magst du einen Satz noch dazu sagen, als Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer.
In eigener Sache.
Ja, sehr gerne. Ja, genau. Wir bilden systemische Coaches aus, haben da jetzt auch schon einige Erfahrungen gesammelt. Einmal im Jahr bieten wir diese Ausbildung an, diese Weiterbildung in 8 Blöcken, die hier jeweils 3 Tage stattfinden. Starten wir mit einem grundtheoretischen Ansatz von systemischer Theorie und auch Geschichte, ne? Wie hat sich diese ganze systemische Arbeit entwickelt und sind dann aber sehr praktisch unterwegs mit all dem, mit all der Vielfalt des Methodenkoffers, mit den Möglichkeiten der Methoden und dann auch den Anwendungsfeldern. Und haben hier ganz tolle Menschen auch schon begleitet, also sowohl aus Führungspositionen, aus Personalverantwortungspositionen, aber auch aus sozialen Bereichen. Also die Gruppen sind auch immer sehr schön gemischt und sehr angenehme Runden.
Ja, dann bleibt mir am Schluss noch ein Hinweis zu sagen auf unsere Folgenwebsite, auf unsere Shownotes. Wir werden also auch immer wieder Material einstellen, zum Beispiel zum Restriktionsmodell oder mal einen Literaturhinweis. Und die herzliche Einladung, wie es in unserem Trailer auch benannt wurde. Wir würden gerne dich einladen, eigene Fragestellungen hier mit einzubringen, die dann von Nadine und mir so ein bisschen diskutiert werden und systemisch, hypnosystemisch beleuchtet werden, in der Hoffnung, dass dann schöne Anregungen dabei sind für deine ganz konkreten Fragestellungen. Und ihr könnt über die Shownotes mit uns in Kontakt treten, uns eure Fragen reinreichen, Kommentare, Feedbacks zu unserer Sendung. Wir sind sehr daran interessiert, was ihr hier gerne hören würdet, greifen das auch sehr gerne auf. Ja, und freuen uns auf jede Form der Kontaktaufnahme. Wir würden uns riesig freuen, wenn wir dich jetzt schon ein wenig neugierig machen konnten und du in Zukunft einschaltest, wenn es wieder heißt:
Selten so gedacht.
Last but not least.
Der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Jack Kornfield.